del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend heute hier am 14.09.2021. Die Sommerpause von uns ist vorbei. Ihr habt es gemerkt, vielleicht, falls der eine oder andere doch im Sommer Zeit hatte, mal reinzuhören, dass wir Wiederholung gespielt haben. Also wir haben uns das erste Mal im sechsten Jahr gegönnt, 2 Monate Pause, aber wir sind heute wieder live für Sie im Studio. Wir bedeutet einmal Frank Berger. Hallo Frank.
Hallo.
Ja, und ja, ich bin nach wie vor Thomas Rettig. Ja, ihr Lieben, Freitag letzte Woche war ja Weltsuizidpräventionstag und das wird heute so die Hauptthematik in unserer Sendung sein, weil es doch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Zumindest finden wir das so, dass wir da etwas für tun sollten. Und aber bevor wir da jetzt gleich einsteigen, sprechen wir halt einfach mal. Ja, wir hatten jetzt Sommer. Heute ist natürlich nochmal so ein wunderschöner Tag. Da freut man sich gleich, wenn man noch so mal ins Studio fährt und die Sonne begleitet ein, scheint hier so, bis eben schien sie ja gerade noch so ins Studio rein, jetzt ist sie so um die Ecke, ne? Ja, wie war für euch die Zeit? Wie war für dich die Zeit, Frank, im Sommer? Was hast du Schönes gemacht? Bist du rausgegangen? Warst du an der frischen Luft? Warst du tanzen? Warst du, was weiß ich?
Ja, ganz einfach. Da ich Lehrer bin, habe ich die Zeit genutzt, um wieder Energie aufzutanken für das neue Schuljahr. Ich arbeite an einer geistig behinderten Schule in Magdeburg. Und da war ich also viel in meinem Garten. Mein Schwiegervater, der ist dann immer derjenige, der sich immer neue Projekte ausdenkt. Und die haben wir dann wunderbar umgesetzt. Das heißt also neue Blumen gekauft, eingepflanzt und so weiter. Und das Baden kam natürlich auch nicht zu kurz. Natürlich waren die Tage, wo man baden konnte, ein bisschen gezählt, aber wir haben die Zeit im Garten sehr gut genutzt.
Ja, ist das so was dich so, sag ich mal, erdet, so die Gartenarbeit, also was, also ich sag mal, du arbeitest ja viel geistig, ja, da sucht man ja so ein Pendant, in dem Fall jetzt wie du, Gartenarbeit, ist das was dich so erfüllt?
Ja, ich sag mal, Gartenarbeit und dann Musik, und ich bin ja froh, dass es also wieder losgeht. Ich habe letztens erst eine Veranstaltung selber als DJ moderiert, und zwar eine schöne Jugendweihefeier. Und da freut man sich natürlich, dass das jetzt wieder möglich ist. Und wie gesagt, Gartenarbeit und Musik, das ist also eine Sache, wo ich schön abschalten kann.
Ja, Jugendweilen waren, Einschulungen,
genau.
Ja, wie sieht's jetzt aus so im neuen Schuljahr? Weiß da schon einer, wie geht das jetzt so da voran? Es ist ja doch auch ein wichtiges Thema. Wir kommen dann auch nochmal drauf, gerade so für Kinder. Da bleibt's ja auch nicht so in den Rockfalten hängen.
Ja, viele sind froh, dass es jetzt wieder Präsenzunterricht gibt. Ja, was natürlich ein bisschen zu kurz gekommen ist, sie haben also immer noch nicht geschafft, dass also dann Lüftungsgeräte eingebaut wurden. Was man jetzt gemacht hat, ist, dass man Kohlendioxidampeln installiert hat, wo man dann also genau weiß, wann man lüften müsste. Die wurden auch schon getestet im Einsatz, das muss man sich dann so vorstellen. Die Ampel ist grün. Dann kommen die einzelnen Leute rein, das dauert nicht lange, dann ist die Ampel gelb und es folgt dann auch die rote Anzeige, das dauert meistens nicht lange. Dann Fenster auf, ja, die Ampel schaltet wieder auf grün und ist so lange grün, wie das Fenster auf ist. Und wenn das Fenster wieder zu ist, dauert es also nur ein paar Minuten, sage ich mal, dann ist es wieder gelb und dann rot. Das heißt, also das Geld für die Ampel, naja, man hätte sich sparen können, das hätte man einmal testen müssen, hätte man sagen können, ja, Fenster auf, Unterricht, und dann ist es okay.
Okay. Ja. Also ich schmunzle jetzt hier so die ganze Zeit.
Ja, ja.
Also heißt das jetzt für mich als Laien, müsstet ihr jetzt theoretisch die ganze Zeit das Fenster aufhaben?
Ja, gesagt wurde, dass wir alle 20 Minuten fünf Minuten eine richtig schöne Lüftung durchführen sollen. Und ich denke mal, das funktioniert. Und solange wie es noch nicht so kalt ist, kann man das ja auch machen. Mhm. Ja, wie das jetzt im Winter ist, ja, ob nun jeder eine Decke von zu Hause mitbringt, wenn es dann beim Lüften etwas kühler wird, ja, das muss die Zukunft zeigen.
Mhm. Jetzt frage ich, ich war ja auch 10 Jahre in der Schule, 2 Jahre in der Berufsschule. Sicherlich haben wir auch gelüftet, aber nicht nach einer Ampel. Das ist irgendwie...
Ja, wie gesagt, die Ampel zeigt es ja nur an. Ja, also man kann sicherlich davon ausgehen, wenn man alle 20 Minuten lüftet, dann ist das sicherlich okay. Da braucht man nicht unbedingt eine Ampel.
Ja. Naja, gut, wenn man so im Stoff drinne steckt, dann ist das vielleicht schon, aber man könnte sich auch eine Uhr stellen, so ein Wecker, wäre man wahrscheinlich, wie du schon sagtest, günstiger weggekommen. Ja, der Sommer, gut, man kann jetzt meckern, man kann sagen, er war schön, war nicht schön, wie auch immer. Einfach mal genießen, ne? Nicht immer nur meckern, aber es ist ja typisch deutsch, zu meckern, aber es nützt ja nichts, ja. Wir haben schon immer mal so ein schlechtes Jahr gehabt, wo der Sommer halt nicht so war. Und das war halt dieses Jahr auch so. Aber ich sag mal, roundabout war's okay. Mal, ne?
Wenn der Regen nicht in Güssen fällt, dass dann Überschwemmungen kommen, ich denke mal, der ist auch in Ordnung gewesen für die Landwirtschaft und für die Gartenarbeit. Bloß wenn man neue Pflanzen pflanzt, wie ich das gemacht habe, dann hat man gemerkt, nach dem Regen ungefähr die ersten 5 Zentimeter waren aber so, dass man sagen kann, der Boden ist feucht und darunter war es immer noch trocken. Also das heißt, für den Boden, für die Pflanzen ist der Regen immer noch nicht ausreichend. Aber wie ist das, wenn man Urlaub hat, möchte man natürlich keinen Regen, ist klar. Mhm. Aber ich sag mal, für den Garten war es schon mal nicht schlecht.
Mhm. Ja, wichtig ist, dass man an der frischen Luft war. Ja, es gibt ja kein schlechtes Wetter bekanntlicherweise. Es gibt nur die verkehrte Kleidung. Ja, ja, ich war auch sehr viel draußen, hab getanzt, hab Musik gehört, hab Menschen getroffen, hab viel erlebt, hab ja auch so ein paar Festival-Bändchen. Da hat's auch geregnet, aber irgendwie das Ziel, endlich mal wieder zu tanzen, unter Menschen zu sein, das hat's einfach überwogen. Und ich sag mal so, das Wetter war ja noch nicht so richtig so herbsttechnisch, wo man jetzt halt einfach sagt, sicherlich gab's ein paar trübe Tage, aber die kommen ja erst. Ja, also von daher, also ich habe den Sommer hier genossen, die Freiheit genossen, einfach draußen zu sein, wie gesagt, Menschen zu treffen, was zu erleben. Ja, also roundabout, Sommer ist vorbei, 2021, lassen wir uns überraschen, was auf uns drauf zukommt. Wir werden jetzt ein Lied spielen, dann werden wir im Anschluss gleich die Einleitung des Films von Andrea Rothenburg, Psychiatriefilme zum Thema Suizid einspielen. In der Zeit werden wir die Andrea anrufen, die ja zwar krank ist, aber doch gesagt hat, sie möchte den Termin dann kurz doch wahrnehmen. Und dafür sind wir ja auch sehr, sehr dankbar. Frank, was hast du für Musik rausgesucht?
Ja, ich habe mal ein interessantes Lied rausgesucht, wie ich finde, und zwar Gentleman, der normalerweise jamaikanische Reggae-Musik macht. Der hat eine deutschsprachige EP rausgebracht, die heißt Blaue Stunde. Und da hat er ein Duett gesungen mit Johannes Oerding, was ich eigentlich nicht schlecht finde. Da geht es dann darum, dass man sich gegenseitig hilft. Horizont heißt das Lied.
Mhm.
Und ich denke mal, man sollte also sehr gut auf den Text achten. Mir gefällt das eigentlich. Das ist eins meiner Lieblingslieder in letzter Zeit.
Mhm. Also lehnt euch einfach mal zurück. Es wird gleich der Tobak wird gleich etwas hart. Ich möchte davor auch nochmal appellieren, wenn ihr heute nicht in der Lage seid, das Thema Suizid euch anzuhören, dann bitte ich euch einfach nach diesem Lied euch auszuklinken. Es ist ja auch bekanntlich im Nachhören in der Mediathek drin, weil, wie gesagt, ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass das ein Trigger ist. Und wie gesagt, wer sich da nicht in der Lage fühlt, wer vielleicht auch alleine gerade ist und das nicht mit jemand zusammen hört, wie auch immer, also dann bitte ich euch einfach, ja, nach dem nächsten Titel ja auszuschalten und dann vielleicht nachzuhören, wenn es euch besser geht oder wenn ihr mit jemandem zusammen seid. Das möchte ich euch einfach nochmal mit auf den Weg geben.
Wenn man nicht mehr leben will, das wäre schön. Das wäre schön. Da könnte man Stärke kriegen oder so, ne? Wäre doch toll, oder nicht? Ach, da wäre viel Schmerz genommen, viel, was innerlich zerfrisst und so. Nicht mehr leben können, wollen. Das ist teuer. Das muss ich mir merken. Ja. Und wenn man das oft genug sagt oder aufschreibt, oder was draus macht, kreativ, ist doch schön.
Fühlst du, wie es mir geht? Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Weißt du, wer ich bin? Was soll ich tun? Wo soll ich hin?
Die schlimmste Zeit überhaupt waren die Zeiten mit depressiven Episoden. Und für mich war depressive Episode wie durch die Hölle gegangen. Also wirklich, ich hatte da richtig Angst vor.
Damals, so mit 13 Jahren ungefähr, habe ich meinen besten Freund verloren, der aufgrund einer psychischen Erkrankung, einer sehr starken Depression, sich das Leben genommen hat. Und damals war ich auch schon in dem Zustand, im Prinzip kurz davor. Ich wusste sogar, dass er es machen wollen würde. Und wir haben sogar gesagt, komm, lass uns das gemeinsam machen.
Also man hat schon den Wunsch, dass das Leben mal vorbei ist. Den habe ich eigentlich immer. Der schwingt immer mit. Und ich sage mir auch ganz oft selbst, ich bin froh, wenn ich dieses anstrengende Leben irgendwann hinter mir habe. Ich lebe aber gerne. Also das steht natürlich in diesem krassen Widerspruch zu diesem Wunsch.
Auch ich wollte natürlich nicht sterben. Kaum ein Suizidaler will sterben, aber er kann so nicht leben. Und ich konnte eben in der Situation auch nicht leben. Es war alles nur negativ, es war alles nur furchtbar, es war alles nur Katastrophe. Und Gott sei Dank habe ich widerstanden. Ist interessant. Ich glaube, ich habe auch deshalb widerstanden, weil ich mir im Rahmen der Depression sagte, selbst dazu bist du ja zu blöd. Du landest ja sowieso nur im Rollstuhl. Du schaffst es ja gar nicht. Allerdings habe ich mir auch gesagt, ich habe ja meiner Familie versprochen, mir nichts anzutun.
Ja, nicht mehr leben wollen, nicht mehr leben können. Für mich ein bisschen schwierig, das jetzt auseinanderzuhalten. Ich habe keine Hoffnung. Hoffnungslosigkeit ist das Symptom. Und wenn es ins Extreme dann steigt, diese Hoffnungslosigkeit, Gedankenschleifen, immer nur, man kreist um die Situation, man sieht keine schönen Dinge mehr, dann will man nicht mehr leben oder kann nicht mehr leben. Ich weiß nicht, was da der passende Begriff ist. Am Ende endet es dann eben mit dem Versuch oder sogar mit einem Suizid. Und das kann eigentlich nie ein guter Weg sein. Alles andere ist besser, auch ins Krankenhaus zu gehen, auch in eine Klinik zu gehen, als sich das Leben zu nehmen. Da bin ich sicher, davon bin ich überzeugt. Und das versuche ich auch so zu vermitteln.
Ja, hallo Andrea.
Ja, hallo.
Verstehst du mich? Hörst du mich?
Ich verstehe dich gut, ja.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass du ja, erkältet bist, irgend sowas, wahrscheinlich in der Richtung irgendwie krank,
so, genau.
Bisschen, genau. Und ich, ja, wir danken dir, dass du dennoch kurz für uns Zeit hast, um uns etwas über deinen neuen Film, der eigentlich noch gar nicht ganz komplett fertig ist, erzählst.
Ja, also ich sag mal so, das ist eine Preview-Veranstaltung, die wir gerade gemacht haben zum Welttag der Suizidprävention am letzten Freitag in Berlin. Und ja, das war erstmal eine Veranstaltung, eine Vorpremiere, sag ich jetzt mal so. Ne? Mhm. Ein paar bisschen Feinschliff fehlt noch und ich wollte nochmal die Reaktion von dem Publikum hören und nochmal die Meinung und so. Es ist auch immer ganz schön, wenn nochmal Menschen einen Film sehen, die noch gar nichts gesehen haben. Und ja, da war der Austausch nachher natürlich auch wirklich wunderbar. Ursprünglich kam das zu der Idee, weil die Veranstalter mich gefragt haben, Mensch, kennst du was zum Thema Suizid? Was man mal, ne, wo man mal was man zeigen könnte. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich habe schon mit so vielen Menschen zusammengearbeitet für meine Filme, Psychiatriefilme. Und in jedem Film ging es auch um Suizid, wenn das nicht das Hauptthema war. Dann habe ich erst gedacht, Mensch, dann schneide ich doch mal aus allen Filmen das zusammen. Und beim Zusammenschneiden und Zusammensuchen von Material habe ich gedacht, nee, also irgendwie ist das doch auch blöd. Ich kann doch auch einen neuen Film machen zum Thema. Und genau, das habe ich dann gemacht und habe tolle Menschen getroffen, die mit mir über das Thema gesprochen haben. Und Ziel des Films war es, oder Ziel aller meiner Filme ist immer, ich möchte, dass es den Zuschauern, die kommen, sind ja oft auch Menschen, denen es nicht gut geht oder Angehörige oder auch Menschen, die in dem Bereich arbeiten, natürlich auch und andere. Aber ich möchte immer, dass es den Menschen nach meinem Film besser geht als vorher. Und das war natürlich beim Suizidthema doch eine Herausforderung. Vor allem, wie geht man das Thema an? Das wird ja oft auch so gesagt, in den Medien muss man aufpassen, wie man darüber spricht. Ja. Das kann vielleicht auch andere Menschen triggern oder so. Und ich bin sehr froh, dass mir das wieder gelungen ist, auch bei diesem Film, dass danach wirklich das Lob sehr groß war und die Menschen gesagt haben, auch wenn sie sehr berührt waren natürlich, aber dass sie gesagt haben, Mensch, sie fühlen sich verstanden, sie fühlen sich gesehen, auch gerade Angehörige waren da, die auch, ja, wo es dann auch Tränen gab, ist natürlich auch ein sehr emotional geladenes Thema, was es aber auch sein darf, finde ich, bei dem Thema. Ich bin da auch manchmal nicht so ganz die Stärkste, weil es einfach, ja, also hast du es ja miterlebt, du hast den Film gesehen, ne?
Ja, also um da jetzt nochmal ein bisschen Ruhe reinzubringen. also bei mir hat's eins erreicht, ich war erstaunlicherweise in den letzten Tagen, Wochen, hat mich diese Thematik Suizid immer wieder getriggert. Ja, ich bin ja jetzt auch gerade in der Nachsorge von meiner Reha und da kommen ja sicherlich auch so ein paar Sachen vielleicht mal an die Oberfläche und irgendwie fühlte ich mich gar nicht gut. Und ich komme da nach Berlin und dann dieser Film, ne? Und also bei mir hat es, also ich bin sehr, sehr positiv herausgegangen. Und schön. Dafür möchte ich wirklich Danke sagen. Sicherlich, es war ein harter Tobak, also keine Frage, ja. Aber ich habe mich der Sache gestellt und es waren ja auch tolle, liebe Menschen da, teilweise auch welche, die ich kenne. Und es waren ja auch bloß war ja so ein Rahmen von 25 Leuten. Mehr passten ja in diesen Raum nach den ja momentanen Bestimmungen auch gar nicht rein. Und das war irgendwie cool. Fand ich so cool. Es war nicht überladen. Also momentan so Menschenmengen ist momentan auch nichts für mich. So, es war eine tolle Atmosphäre erstmal und dann ging dieser Film los und ich habe mitgeschrieben. Und der ist so breit gefächert, da kommen wir gleich noch dazu. Und ich war so einfach wirklich geflasht. Ja, und weil du sagtest, Tränen dürfen da sein, ja, die dürfen da sein und das ist auch keine Schwäche. Ich glaube, das ist Stärke, wenn man da weint, weil es ist etwas Befreiendes, finde ich. Weil ich sag mal, wenn du so sagst, naja, wie gehe ich das an, was mache ich da, ich mache komplett was Neues, und ich muss sagen, ich bin froh, dass du komplett was Neues gemacht hast. Mhm. Weil diese sechs Protagonisten dort, so unterschiedlich konnten sie gar nicht sein. Es hat aus meiner Sicht alle Facetten betroffen. Ja, also es war, jeder hat so sein Statement dazu gegeben, jeder kommt aus einer anderen Ecke, jeder hat einen anderen Beruf oder gar keinen Beruf oder wie auch immer, steht ganz oben oder ganz wo auch immer. Ja, und das hat für mich so einfach so wow.
Ja. Ja.
Also
schön. Ja. Ja, schön, dass du das sagst.
Mhm. Nee, und ich find's auch wichtig, wenn er dann fertig ist, dass er dann auch wirklich in einem Rahmen, dass man hinterher auch wirklich nochmal drüber spricht, vorgeführt, gezeigt wird, darüber gesprochen wird. Und ich glaube, durch diese Facettenreichheit, Reichhaltigkeit, wird sich da schon für den einen oder anderen während des Films einiges auflösen können.
Mhm.
Ja, also muss ich echt sagen, also ja, die Botschaft. Die Botschaft war ja halt einfach motivieren oder was, es nicht zu tun?
Ja, also die Botschaft ist vor allem, sich Hilfe zu holen, ne? Oder auch als Angehöriger oder als Freund oder als Arbeitskollege Dinge auch anzusprechen. Das ist ja auch ganz wichtig. Oft wird da ja doch die Augen zugemacht, weil man denkt, um Gottes Willen, und bloß nicht ansprechen. Und gerade bei dem Thema weiß man, wenn man dieses Thema anspricht, also wenn man jemanden anspricht und sagt, dir geht's nicht gut, oder ein Lebenspartner oder so, oder hast du Suizidgedanken, dass sich nicht deswegen einer umbringt, sondern dass es sogar gut tut, weil wenn jemand in der Krise steckt, jemanden anzusprechen und zu sagen, du, ich will nicht mehr leben, das fällt vielen ja doch sehr schwer. Aber wenn, wenn jemand angesprochen wird und sagt, Mensch, hast du das Gefühl, du willst nicht mehr leben, dann ist es für den Betroffenen einfach viel einfacher, ins Gespräch zu kommen. Und dann kann man ja auch nach Lösungen suchen. Und das ist vor allem auch die Botschaft. Und hinhören und auch bei solchen Themen nicht wegzuschauen, das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Klar, man kann auch nicht jeden erreichen und man kann nicht jeden retten. Aber ich denke, dieser präventive Ansatz, der ist ja total wichtig, eh bei psychischen Erkrankungen, bei anderen Dingen auch, aber auch gerade beim Thema Suizid ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und der ist unbequem und damit beschäftigen sich viele Menschen nicht gerne. Ich sag mal ganz ehrlich, ich beschäftige mich auch mit anderen Themen.
Ja.
Lieber als mit dem Thema. Das ist natürlich auch schon sehr anstrengend, wenn man dreht, wenn man schneidet, wenn man arbeitet, wenn man dran denkt, wen kennt man auch, der das nicht geschafft hat. Das ist ja auch schrecklich irgendwie. Aber ich finde, es ist immer gut, so ein Thema anzugehen und in einen Austausch zu gehen. Und ich bin ja eh ein Fan von Selbsthilfe zum Beispiel. Und das ist ja auch, sind ja auch meine Filme, ne? Mhm. Das ist ja auch, funktioniert ja wie Selbsthilfe. Und die Protagonisten, das ist ja schon wie so eine kleine Gruppe, die zusammengekommen ist. Die habe ich jetzt so zusammengeschnitten, dass sie im Austausch sind, und am Ende gibt es ein Gesamtwerk sozusagen. Und auch diese Stimmung, die du da ja auch beschrieben hast, mit diesen 25 Menschen ja nur in einem Raum, ist für mich als Filmemacherin natürlich auch was Besonderes, weil meine letzte Premiere haben wir vor 400 Menschen gefeiert im großen Cineplex-Kino in Berlin. Aber da ist eine wahnsinnige Dichte entstanden und man hat das Gefühl gehabt, das ist auch schon so eine Gruppe, die sich stärkt. Die gehen dann nachher, die meisten gehen dann auseinander und sehen sich nie wieder, aber für den Moment wurden sie gestärkt. Und das fand ich halt toll, als gerade auch so ein junges Mädchen sagte, Mensch, ich habe mich das erste Mal richtig gesehen gefühlt und ich fühle mich jetzt überhaupt nicht mehr so alleine. Und das ist natürlich toll und das berührt, und das ist im Grunde genommen ja auch die Message bei all meinen Filmen. Du bist nicht alleine. Oder auch dieses, es kann jeden treffen. Und deswegen war mir das auch so wichtig, wirklich unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Bezügen. Aber mir war auch wichtig, zum Beispiel, da ist eine Juristin dabei.
Ja.
Da ist ein Psychiater dabei, aber ist Erfahrungsexperte. Da freue ich mich auch besonders, weil die Psychiater, die tun sich extrem schwer, mit so einer Diagnose an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, ja.
Und halt auch andere waren dabei. Aber um zu zeigen, das geht durch die ganzen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten geht das durch, ja. Und ja, im Grunde genommen ist es ja auch wieder ein Beitrag zur Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und die bei mir mitmachen bei dem Film, die haben alle halt bei den Licht allen eine psychische Erkrankung vor. Und somit halt auch der Bezug dazu, zu den Suizidgedanken oder Suizidversuchen und dann halt auch diese unterschiedlichen, also dass man die Menschen kennenlernt, die Geschichten, ne, die Tiana zum Beispiel,
ja,
als Kind Suizidgedanken und, also, ja.
Ich meine, die Tiana habe ich ja vor 2 Jahren kennengelernt, ja, bei der Woche der seelischen Gesundheit in Berlin und da ist auch wirklich eine Freundschaft entstanden, ja, und irgendwann im letzten Jahr haben wir ja auch mal so eine harte Tobak-Sendung gemacht und da stellte sich dann raus, dass sie da auch betroffen ist und das kam wieder irgendwie über die Protagonistin, die wir dann in der Sendung hatten und dann hat die Tiana sich bei mir geöffnet und jetzt sitzt sie da in diesem Film, also real saß sie in diesem Kinosaal dort so schräg hinter mir und war so aufgeregt und und irgendwie und dann sehe ich sie dort und höre da ihr Statement, das war ja auch gerade hier im Intro, ja, wo ich einfach dachte, oh Mensch, Mädchen, weißt du, Respekt, dass du überhaupt noch lebst. Ja, also also das ist, ich meine, manche haben so ein riesen Paket zu tragen in ihrem Leben, ja, wo du einfach sagst, Mensch, oder wo viele andere sagen, du, da hätte ich schon längst, so salopp sagt man das, hätte ich mir schon längst das Leben genommen, ja. Damit sollte man aber auch nicht spaßen, ja. Und da ist es wieder super, super schön zu erleben und zu sehen, Mensch, die kämpft jeden Tag und vielleicht wird dir da einfach auch mal bewusst, warum ist dieser Mensch jetzt so? Ja, wenn man so ein bisschen mehr Hintergrundwissen hat. Und das ist ja das, was bei uns gerade in den letzten Jahren so immer mehr verschwindet. Das hat sie ja auch dort in diesem Film gesagt, dass wir auf die Nachbarn achten sollten, ja. Das ist ja, es wird ja immer anonymer. Ja, und ich sag mal, wie willst du jetzt, wenn du in der Anonymität drin bist, ja, und du hast es ja auch gerade gesagt, da steckt überall eine psychische Erkrankung dahinter. Also ein Suizid ist ja vielleicht zu 90-95% immer erst so wirklich der Schluss, ja. Sicherlich gibt's auch diese Ad-hoc-Sachen, wo man gar nicht vorher irgendwo was weiß, aber hier ist es ja wirklich so, wirklich dieses Thema Suizid, deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass das Letzte, was wir immer so angreifen, und wie du vorhin auch schon gesagt hast, in den Medien, ja, wird ja auch mal sagen, Mensch, ihr müsst aufpassen und dies und jenes. Ja, na klar müssen wir aufpassen, ja. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, Mensch, wer heute nicht stabil ist, ja, lieber abschalten. Deswegen haben wir auch erstmal noch die Musik gemacht, dann haben wir gesagt, okay, dann kommt das Intro.
Ich hab gehört,
ja, und das ist, wir können nur darauf hinweisen, wir können nicht alle retten und wir können nicht auf jeden Obacht geben, weil wir sind, also jeder ist hier für sich auch selbst ein Stück weit ja verantwortlich, ja, und von daher irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ja, also ich sag mal so, der Appell und vor allem, das kommt ja auch im Film rüber, ne, auch selbst wenn jemand keinen hat, gibt ja auch wirklich sehr viele einsame Menschen, aber ich hoffe, dass da auch mal bei Teile von dem Fernsehen laufen oder so. Ich glaube, der Appell, wenn man Menschen sieht, die extrem in der Krise waren oder wie Martin zum Beispiel auch, ne, der ein paar Mal dann auch Hilfe sich im Krankenhaus gesucht
hat. Diese Message fand ich total cool, wo er dann einfach sagte, Mensch, da habe ich die Tasche gepackt, dann bin ich los.
Ja,
ja, bin dorthin, hab ein Gespräch geführt und dann konnte ich wieder nach Hause gehen.
Ja, genau, zum Beispiel. Ne? Aber was wäre gewesen, wenn er vielleicht alleine geblieben wäre mit seinen schrecklichen Gedanken und da wirklich so Menschen zu animieren, wirklich drüber zu sprechen. Aber also ich sag mal, ich sehe ja viele Systemfehler bei uns in unserer Gesellschaft, ne? Ich würde mir so wünschen, dass wir viel mehr lernen, auch Hilfe anzunehmen und nicht, dass das ist, wenn du dir Hilfe nimmst, bist du schwach oder bist du schlecht. Das sieht man ja schon in der Schule. Wer bekommt denn Nachhilfe? Das sind die nicht gut sind in der Schule, ne, die das nötig haben, nach der Schule irgendwie unterstützt zu bekommen. Aber im Grunde genommen ist es ja ein ganz, ganz wichtiges Signal, auch zu sagen, wenn ihr euch Hilfe holt, ist es ein Zeichen von Stärke. Und ich meine, bis jemand eine Diagnose bekommt, das dauert in der Regel ja auch oft sehr, sehr lange, ne? Bis man überhaupt den Schritt macht, Mensch, man geht irgendwo hin und dann muss man was finden und dann hat man Ängste und alles. Aber wenn man das viel früher trainieren würde, dass es einfach auch positiv ist, das würde ich mir so sehr wünschen. Und auch, dass dieses Thema, du gehst ja auch an Schulen und so, ne? Dass es an Schulen nicht tabuisiert wird, dass viel mehr über psychische Erkrankungen gesprochen wird, aber auch über... Es sind ja nicht immer nur psychische Erkrankungen, die Menschen dahin treiben, nicht mehr leben zu wollen. Das kann ja auch eine Trennung vom Partner sein oder Verlust des Arbeitsplatzes oder jetzt durch Corona hat ja auch sehr viel Leid über die Menschen gebracht. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber da auch zu gucken, wie geht man denn mit in Krisen, wie kann man in Krisen umgehen, wo kann man sich Hilfe holen und da wirklich immer wieder der Appell, nicht aufzugeben. Und in dem Film machen halt einige Menschen mit, also sind ja, hast du ja schon gesagt, sechs Personen. Mhm. Die alle schon mal davor waren, dass sie nicht mehr leben wollten und sich das Leben zu nehmen und die nie gedacht hätten oder in einer schweren Depression, da die den Menschen denken ja auch nicht mehr, es geht wieder raus aus dieser Depression. Und ja, ich denke immer, dass man, ja, wenn man da Menschen sieht, dass es dann, ja, dass es dann auch was zum Positiven bringen kann. Und bei mir ist ja auch ganz wichtig, also oder auch in dem Film, dass ich auch den Angehörigen eine Stimme gebe, die ja auch oft in sehr, sehr großer Sorge sind und ja, und auch darüber zu sprechen und diese Last auch gerade auf Angehörigen, ne, zu denken, ja, was falsch gemacht oder gerade auch wenn sich jemand ist, dann doch, also das Leben nimmt, das ist ja auch furchtbar. Ich meine, ich kenne ja auch Menschen, die aus dem Leben gegangen sind, die ein tolles Umfeld hatten zum Beispiel, wie furchtbar, wenn, ne, wenn man, oder auch die Unterstützung bekommen haben irgendwo, aber trotzdem da zu gucken, weiter am Ball zu bleiben und ja, und als Angehöriger auch gut auf sich zu achten, ne?
Ja, Angehörige sind ja ja, genauso da irgendwie gelackmeiert wie derjenige auch, ja, und das ist ja das, was du, glaube ich, auch sagen möchtest, dass wir das lernen, ja, aufeinander zuzugehen, auch solche Themen anzusprechen, ja, bevor es dann wirklich irgendwann, dass man dann vor veränderten Tatsachen steht, ja.
Ja.
Und was ich auch total interessant fand, wie gesagt, jeder hat das so seins und das hat ich, also das, wie gesagt, ich kann das immer wieder nur noch wiederholen, dieses Facettenreiche, diese Juristin dort mit ihrer Tochter, ja, also das ist ja, ich meine, das ist ja auch so dein Thema, ne, Kinder von psychisch erkrankten Eltern, ja, und das war so total süß, auch diese Kleine, wie sie sagt, ja, und heute bin ich ja schon älter und heute weiß ich ja schon, wenn die Mama da jetzt das und das, das spüre ich schon und das sehe ich schon und da weiß ich jetzt heute ganz anders, wie ich mit umgehen muss und ja, und wie die Mama vorher sagte, Mensch, ich wollte stark sein vor meiner Tochter, weil ich dachte, ich bin Versager und so weiter und irgendwie so mitreden, mit machen, tun, haben sie dann irgendwo es geschafft, dass es jetzt, sage ich jetzt mal, ja, ineinander greift und dass jeder dann weiß, okay, es kann kommen, ja, und wenn es kommt, weiß jeder, was er zu tun hat.
Ja, das ist ja gerade für Kinder ganz wichtig, die Transparenz, ne, und Kinder mit einzubeziehen und Kinder nichts vorzumachen. Viele Menschen denken, dass Kinder nichts mitkriegen oder die Eltern denken, sie können eine Erkrankung irgendwie vom Kind verheimlichen. Aber wir wissen, dass es sehr wichtig ist, mit Kindern da offen umzugehen, dass sie sich nicht schuldig fühlen, ne? Schuld und Schamgefühle und was da alles mit beikommt. Und bei der Lisa, die ist da, genau, die ist in dem Interview 11, glaube ich, 11 oder 12, ich muss nur noch mal nachgucken. Genau, und die ist sehr, sehr reflektiert, ne? Die ist, die wurde dann mit einbezogen und das gibt ihr auch ein Stück Sicherheit natürlich, ne? Dass sie darüber auch reden darf. Und sie darf auch mit ihrem Vater darüber reden oder mit jemand anders drüber reden. Also da hat sie halt auch, die Mutter hat halt auch ihr Einverständnis dazu gegeben und das ist erleichternd für alle Beteiligten, ne?
Ja, man hat das auch gespürt, also zumindest ich, dass das erst war da so ein bisschen zum Anfang nochmal wahrscheinlich so, wo die Mama erzählt hat, nochmal so ein bisschen so eine Steife drin, aber als das Mädchen nachher gesprochen hat und als man dann miteinander drüber gesprochen hat und dann so ein Dialog gekommen ist, also die beiden, Mama und Tochter, dann habe ich gemerkt, okay, da ist jetzt so ein Stück Befreiung da. Aber es war nochmal so ein Revue passieren, boah, wie war das so, ne? Aber dann letztendlich habe ich gesehen und gespürt, da ist eine Erleichterung, wir haben drüber gesprochen, wir haben es geschafft, die Mama lebt und es ist gut, ja, also gut in dem Sinne, wir haben das geschafft mit unseren Mitteln, die wir haben. Wir sind über unseren Schatten gesprungen, wie es so schön heißt, ne? Und haben dann halt einfach gesagt, okay, es gibt jetzt zwei Sachen. Entweder gar nicht mehr oder wir reden jetzt irgendwie. Irgendwie müssen wir es ja machen, ne? Und das fand ich sehr emotional, wunderbar umgesetzt. Also und auch was ich bei diesem Psychiater dort sehr, sehr interessant fand, ist ja auch so, wie du vorhin schon sagtest, so diese Stärke, eine Krankheit zuzugeben. Ja. Ja, und er hat das, er hat ja so lange gehadert damit, ja, ist er da hingegangen, hat er da und dies und jenes, naja, und irgendwann sagte der mitten im Film, ja, und es kam natürlich wieder, ja, ich habe drauf meine Tabletten genommen, bam, 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 und so, das war erst so ein bisschen arztschematisch, fand ich, also aus meiner Sicht, ne, ich bin, ja, wo ich einfach so dachte, ja, okay, gut, ich bin dann eingegangen, ja, okay, ich habe meine Tabletten genommen, man soll die so und so lange nehmen, dann habe ich die abgesetzt und ja, und ich dachte, ja, alles gut, ne, aber nee, es kam wieder. Sagt er, und dann haben wir nochmal geredet und dann war ich therapieoffen, glaube ich. Ich glaube, das Wort war therapieoffen. Und das fand ich so wichtig. Ich war therapieoffen. Also ich war auf einmal, und das ist ja das Wichtige, wenn man nicht selbst bereit ist, ne, sich zu öffnen und sich einzugestehen, nee, therapieeinsichtig, sowas. Therapieeinsichtig, jetzt habe ich's.
Ja, nicht offen, auch krankheitseinsichtig.
Das ist ja auch Krankheits-, so eine genau, Norma, krankheitseinsichtig, ne? Therapieeinsichtig, genau. Stimmt, nee, krankheitseinsichtig, sowas. Mhm. Genau, er hat gesagt, dann war ich krankheitseinsichtig. Und das, da habe ich dann bei ihm so die, aber das ist immer erstmal so dieses, ich kenne das ja auch von mir, ne? Immer erstmal so dieses Aufbäumen und ja, nee, sieht schon und nochmal die Maske auf und da nochmal ein bisschen gelächelt und da nochmal ein bisschen. Aber hier ist es auch nochmal gut gegangen, ne?
Ja, der war ja auch erst, hat er gedacht, ist mit der Schilddrüse oder so, ne? Yeah. Und gerade für einen Psychiater, und das sagt er ja auch nachher im Film, das ist egal, ob du Psychiater bist oder was anderes bist, da bist du halt einfach erkrankt, ne? Und da gehst du dann auch als Psychiater nicht besser in Anführungsstrichen um als jetzt jemand anders oder so, ne?
Zumal es ist ja auch bloß ein Mensch.
Ja, so ist es, genau.
Ja, also
die Psychiater haben wir auch nochmal, da gibt es ja unter den Psychiatern sehr viele Psychiater, die auch psychisch erkrankt sind, ne?
Ja, das darf ja auch sein. Das, das darf ja auch ich meine, vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, so ein Psychiater oder so ein Psychologe, der selbst irgendwie mal so eine Krise durch hat, geht da, glaube ich, ganz anders mit um, ja. Und deswegen, wie du ja auch schon gesagt hast, Erfahrungsexperten, ja, wie auch der Martin Schulz, ist, glaube ich, auch Ex-Inner, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Ich habe ja auch diese Ausbildung. Und das ist halt einfach, wir sind ja mehr oder weniger diese Bindeglieder zwischen Akutbetroffenen, der eigentlich Angst hat vom Psychologen, Psychiater vor irgendwie was, ne? Aber wenn du da kommst und sagst, Mensch, ich bin selbst betroffen und hab da schon 1, 2, 3, 4, 5 Krisen durch, ja, dann ist das natürlich für so einen Akutbetroffenen schon eine ganz andere Situation. Aber wenn ich jetzt zu einem Psychiater komme, wäre das natürlich das Nonplusultra, sag ich mal, in so einer Ambulanz dort, ja, wenn ich da reinkomme, oder zu so einem Niedergelassenen und der sagt, ja, kenne ich, weiß ich, habe ich alles durch. Ja, dann glaube ich, öffne ich mich da auch ganz als Betroffener oder als gerade Hilfesuchender ganz anders, weil ich dann einfach sage, okay, der hat jetzt nicht nur das Fachliche, sondern er hat auch wirklich, er hat das auch schon mal durchgemacht, der weiß, wovon ich rede, und das ist ja oftmals das Problem. Dann gibt's ja auch so, dann gucken die Leute viel im Internet und machen und dies und jenes und Erfahrungsberichte, und da kann ich auch mal nur sagen, mach selbst die Erfahrung. Es ist schwer, aber alles im Leben ist nicht einfach, ja. Und wie gesagt, Erfolg kann jeder Idiot managen, ja, aber Misserfolg, da kommt's ja einfach drauf an, ja. Also wie gesagt, wenn's uns gut geht, du, also da ja, da lachen wir alle, da ist alles schick, da ist alles toll, das ist, da läuft, da habe ich einen Strike. Aber wenn ich jetzt irgendwie dann in einer Krise bin, da ist es ja, da sind wir gefragt als Menschen.
Ja, und er macht halt auch überwiegend gute Erfahrungen, das wollte ich noch sagen, ne? Also er macht eigentlich nur gute Erfahrungen, weil er offen mit seiner Erkrankung umgeht, ne?
Ja, ne, sicherlich. Sicherlich. Also ich werde ja auch oft angesprochen, wie locker und leicht, oder ich gehe nicht locker und leicht. Ich sage, ich habe das auch über Jahre trainiert, sage ich. Ich war auch Vogelstrauß damals und habe mich geschämt und gemacht und getan. Und ja, das ist halt einfach üben. Aber ich sag mal, du läufst jetzt auch keine 100 Meter in unter 10 Sekunden, wenn du nicht übst. Ja, also ja. Jeder Sportler, ja, ich meine, oder was weiß ich, eine Lehre machst du ja und du kommst ja nicht hin und kriegst dein Lehrzertifikat oder deine Bachelorabschluss, ja, dafür musst du ja auch was tun, ja, und wir vergessen immer wieder, glaube ich, für uns etwas zu tun.
Ja.
Ja, und dann der junge Mann, der TikToker, wie du so schön gesagt hast, der
Erik
Komoda. Genau, ja, das war ja auch so, gerade auch so nochmal so ein Jugendlicher da, drin, der denn da auch so wirklich so eine schreckliche Erfahrung gemacht hat mit seinem, in dem Alter schon mit dem Schulfreund. Ja, das bleibt ja auch so ein Leben lang.
Ja, vor allem, die haben sich ja quasi verabredet, ne? Ja. Sich gemeinsam das Leben zu nehmen und ihm ging es so schlecht. Auch nochmal für die Zuhörer, die den Film noch nicht kennen, sind ja mehr als die den kennen, muss man ja auch mal sagen.
Ja, man wird ja noch nicht so viel verraten, weißt du?
Ja, genau, aber es ist ja schon, es gibt ja leider Gottes auch öfter, ne, dass man gehört hat, manche Jugendliche, die sich zusammen das Leben genommen haben und ihm ging es halt so schlecht mit seiner Depression, dass er zu dem Zeitpunkt gar nicht aufstehen konnte und dahin gehen konnte, aber trotzdem mit dem Gefühl weiterzuleben, der Freund, der hat sich das Leben genommen und man selber nicht, hätte man das verhindern können und so. Ja, das sind natürlich Themen, ne, die viele Menschen auch betreffen und ja, wo es halt gut tut, im Nachhinein drüber zu sprechen, ne.
Auf jeden Fall. Ja, und der Schauspieler hat mich auch noch total fasziniert. Ich habe den Namen jetzt gerade hier nicht auf dem...
Andreas Schmidt.
Ah ja, Andreas Schmidt.
Sänger.
Genau. Und der hat so an mich erinnert. Also ich habe mich da an mich erinnert, wo er sagt, ja, ich habe das so und so, sagte, aber wenn ich dann in diese Schauspielrolle, in diese Rolle reinschlüpfe, mich verkleide, dann bin ich komplett raus aus dem. Da bin ich ein komplett anderer Mensch. Und da habe ich mich gesehen, weil viele Leute sagen, Mensch, auf der einen Seite, du machst so viel Quatsch, auf der anderen Seite machst du schon diese harten Themen, sage ich, ja, und das ist dieses in eine andere Rolle schlüpfen. Ja, rausgehen und da vielleicht halt einfach mal zu schauen, es gibt auch noch Lachen, es gibt auch noch, also ich habe mich wirklich auch schwer getan, da am Freitag hinzukommen, ich kam mir dann noch anderthalb Stunden zu spät, weil ich immer, laut meinem Navi wäre ich um eins da gewesen, um zwei ging's los, aber und ich habe dann wirklich so bis auf die letzte Minute und dann, dann dachte ich so, die fahren alle aus Berlin raus, aber die sind irgendwie alle nach Berlin reingefahren, ja, deswegen war ich anderthalb Stunden zu spät und wie gesagt, ich hatte schon das Bedürfnis, dorthin zu kommen, weil es auch wichtig ist und wir haben uns ja auch teilweise sehr, sehr lange nicht gesehen und ich habe gedacht, Mensch, komm, fahr da hin, mir ging es überhaupt nicht gut und aber das ist dann halt einfach, man muss da manchmal wirklich über seinen eigenen Schatten springen, muss sagen, okay, da will ich jetzt hin und im Endeffekt kann ich sagen, ich war zwar Kröten-K.O. und kaputt, aber es war wunderschön, trotz des harten Themas und wie gesagt, also der hat mich da noch mal so wirklich auch so bestärkt, weil vielleicht wird's dem einen oder anderen jetzt auch mal so bewusst, dass er sagt, Mensch, auf der einen Seite bist du der Quatschkopf, auf der anderen Seite bist du der. Ja, dann ist das halt einfach so. Und jeder entwickelt ja da, glaube ich, auch so seine Strategie und man fässt sich auch nicht so eine harten Themen an, wenn man jetzt nicht einen Ausgleich hat, finde ich. Ja, ich habe mich früher mal gewundert, in Bernburg, da gab es den Vorsitzenden vom Karnevalverein, der war auch Trauerredner. Das habe ich als Kind nie verstanden. Ja. Das kann doch. Ja. Ja, aber heute sage ich mir, die hat alles richtig gemacht.
Ja, ich denke, Mischung ist wichtig. Ich meine, wir haben ja auch nach der Veranstaltung, ne, sind wir auch nochmal rausgegangen, haben uns beim Obdachlosen da auf eine Bank daneben gesetzt und haben richtig tolle Gespräche mit dem gehabt, aber auch viel Spaß. Wir haben auch viel gelacht
zusammen. Ja, und der war so gut drauf. Der war so gut drauf, ja.
Das tat der Seele so gut, ne, nach dieser anstrengenden Diskussion, die ja gut tat, aber da wirklich nochmal zu lachen und im Leben zu sein und diese zwischenmenschlichen Geschichten da zu erleben, das fand ich auch nochmal ganz wichtig und ist auch wichtig, auch wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, überhaupt ein Ausgleich, ne?
Ja, wir haben unser befreiendes Lachen gefeiert, er hat mitgefeiert, er hat schön getanzt und ich musste ja so schmunzeln, als du dann fragst, wo kommt er her, Griechenland, ja so und so, er ist ein Nachkomme von Zeus, naja, jetzt kennen wir Nachkommen von Zeus und wir hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß und sicherlich ist da so auch die eine oder andere Idee dann noch so entstanden, ihr seid gut nach Hause gekommen, hoffe ich, denke ich, ja. Ihr seid gut nach Hause gekommen, ja.
Ja, genau.
Gut, Andrea, die erste Stunde ist fast rum. Magst du noch was? Du hast das letzte Wort.
Ja, also ich würde sagen, jeder, der jetzt zuhört und dem es nicht gut geht, das müssen ja nicht gleich Suizidgedanken sein, aber auch andere Probleme, würde ich immer empfehlen, sich Hilfe zu holen. Und es gibt ja auch wirklich Krisendienste, Telefonnummer notfalls wirklich ins Krankenhaus gehen. Also das finde ich ist immer ein wichtiger Appell. Und ich hoffe, wir kommen mit dem Film auch viel rum, auch in Kinos. Vor Weihnachten wird er wahrscheinlich auch auf DVD erscheinen für Interessierte. Mhm. Und ich denke immer wichtig ist, sich zu öffnen. Das, auch wenn es schwer fällt, sag ich mal so, aber und achtsam sein mit sich, mit anderen, egal aus welcher Perspektive man schaut.
Hm. Ja. Andrea, vielen, vielen lieben Dank für dich, für dein Team, für nochmal an die Protagonisten und weiter so. Jetzt aber erholst du dich erstmal.
Ja.
Gute Genesung hier aus Aschersleben, aus dem Funkhaus.
Ja, danke schön.
Ja, und wir hören und sehen uns und vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Beitrag. Einen schönen Abend, koch dir einen Tee. Bis dann, danke, ciao.
Tschüss.
Ja, Frank. Sprichst du mit mir oder was?
Ja, selbstverständlich.
Was sagst du dazu? Als
Ich habe den Film nicht gesehen, aber...
Nee, musst ja nicht. Aber würdest du dir ihn...
Ich würde mir gerne angucken. Wie gesagt, weil ich das in meiner Verwandtschaft selber durchhabe, da hat die Schwägerin, also von meinem Schwager, die Frau, die hat es leider nicht geschafft. Mhm. Die hat sich das Leben genommen. Und man hat vorher keine Anzeichen gesehen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man drüber spricht. Und dass man vor allen Dingen sich Hilfe sucht, wenn man sich hilflos fühlt.
Ja, das ist wirklich wichtig, aber das ist natürlich auch, wie wir gerade auch schon festgestellt haben, auch nicht einfach, ne? Also ich sag mal, für jemanden, der diese Gedanken hegt, weiß ich selber von mir, ne? Und auf der anderen Seite, wie reagiert jetzt jemand Außenstehendes, der jetzt kein Profi ist, ne? Also ich denke mal, wie reagiert der drauf? Das ist immer so eine Sache und ich glaube, das ist diese Schwierigkeit und dieser Film wird mit Sicherheit dazu beitragen, da wirklich ein Stück weit mehr Licht ins Dunkel zu bringen, ein bisschen mehr Aufklärung. Also es ist wirklich sehr, sehr bestärkend, sehr, sehr motivierend, zumal auch, wie gesagt, nochmal der Film sehr vielschichtig mit vielen unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten besetzt war. Jeder seine einzelne Strategie hat, weil sie leben ja noch alle. Ja, und das ist das Gute. Jeder hat da so sein Päckchen mitzutragen und von daher würde ich mir wünschen, dass ich, wenn der Film raus ist, wir werden das dann auch nochmal propagandieren oder nochmal ansprechen und auch natürlich bei uns auf die Seiten setzen, weil ich finde schon, es ist ein sehr, sehr gelungener Beitrag. Ja, Frank, wie sieht's aus?
Tja, einen Titel haben wir noch.
Wie viele Minuten haben wir denn noch?
Das ist 2 Minuten 48.
Eieiei, da hat er mir überhaupt dabei. Da muss ich ja heute noch labern, wenn das Matze hört. Den können wir jetzt ja noch nicht spielen, ne? Weil dann ist ja nichts mehr drin, oder?
Nee. Ja, und dann ist das, das letzte Stückchen habe ich ja noch. Das ist ein Titel, den wir noch, ich habe jetzt noch 2 Titel.
Okay, gut, dann was haben wir jetzt?
Mark Forster mit Bist du okay? Mhm.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen das Spanisch vorkommt, wir bringen ja Licht ins Dunkel. Ja, Frank, erste Stunde haben wir geschafft.
Jo.
Wie fühlst du dich so?
Erleichtert.
Erleichtert, ja. Ja, ist doch gar nicht so einfach in so einem Studio hier, so mit so einem Muschpult und den ganzen Einstellungen und Bildschirm.
Ja, viele stellen sich das immer so einfach vor, aber ganz so einfach ist es eben nicht.
Ja, und auch man fuckt sich rein, ne? Das ist ja, ja so, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist ja so wie mit allem, man muss üben. Ja, mhm. Muss ja auch mal, man kann auch und darf auch mal Fehler machen. Ja, dafür, wir sind ja alle nicht fehlerfrei, um Gottes Willen, auch wenn man uns das versucht zu suggerieren. Aber ja, aus Fehlern meines Erachtens lernt man und die Kunst ist, wenn man zu viel Fehler gemacht hat und es irgendwann so die Lust verloren hat oder den Mut, den Elan, dann dennoch irgendwo mal ein Stück weit sich zu ehren, zur Ruhe zu kommen und dann zu sagen, okay, ist doch egal, das was war, war. Ja, und was jetzt ist, da kommt es doch drauf an, ja. Und man wird immer wieder Fehler machen, weil ich glaube, sonst blockiert man sich, sonst kommt man in die Einsamkeit, sonst in die Isolation. Und dann können ja auch solche psychischen Problematiken entstehen.
Ja. Ja, ich sag mal, als Lehrer kommt es eigentlich bei den Jugendlichen oder bei den Kindern ganz gut an, wenn man als Lehrer auch mal zugibt, dass man einen Fehler gemacht hat. Mhm. Ein Lehrer muss nicht unbedingt vormittag immer recht haben, sondern mir ist das bei den Malern mal passiert, dass ich keine Auskunft geben könnte. Da habe ich gesagt, okay, zu dieser Frage kann ich jetzt gar nichts sagen, aber ich informiere mich und erzähle euch das morgen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist doch kein Beinbruch, wenn man das mal zugibt. Dass man nicht allwissend ist, auch als Lehrer oder gerade als Lehrer.
Hm. Ja, das ist ja heute auch so eine Problematik, ne? Es sind ja immer bloß die anderen.
Ja, die anderen Fehler.
ich mach ja keine Fehler, ne? Nee, und das finde ich so schrecklich. Und wenn ich jetzt mal, wir sind kurz vor den Wahlen, das auch so, wenn ich mir diese Spektakel angucke, wo ich dann einfach sage, ja, das ist für mich persönlich alles nicht mehr normal. Ja, ich meine, da werden Fehler gemacht, da werden irgendwelche Sachen gefälscht und wird, es ist passiert. Na klar ist es passiert, aber ich sag mal, kann man sagen, scheiße, es ist ein Fehler passiert, wir haben Mist gebaut oder ich habe Mist gebaut und Punkt. Ja, ich glaube, da würde man mehr erreichen als wie so drumherum und dann irgendwie so, finde ich alles nicht schön und das, ich sag mal, das sind ja, sag ich jetzt mal, wo man auch guckt und sagt, ja, ich verstehe jetzt nicht, wenn die das können, kann ich doch das auch, ja. Und das finde ich so nach unten so, das ist keine gute, meines Erachtens keine gute Vorbildhaltung und geht nach unten und geht dann meines Erachtens nach hinten los, weil ich, wenn ich hier so durch die Straßen fahre, denke ich mir, nee, das sah mal irgendwie alles anders aus hier.
Was ich nicht schlecht fand, ich habe bei Facebook was gesehen, da hat ein jugendlicher Reporter, ein Politiker, gefragt, was sie jetzt vorhaben. Und er meinte, es wollte also viel mehr deutsche Gedichte gelernt werden. Und da hat der jugendliche Reporter dann gesagt, naja, wenn Sie das so sagen, was ist denn Ihr Lieblingsgedicht? Und er sagte, ups, das fällt mir jetzt überhaupt nicht ein. Das war natürlich von dem Reporter, von dem jugendlichen Reporter, sehr gut gefragt, würde ich sagen.
Ja, noch nicht mal sehr gut gefragt, sondern es war eine normale Frage eigentlich, ne? Das war jetzt nichts Hochdrahendes.
Damit hat er aber den Politiker bloßgestellt, ja.
Ja, du weißt aber schon, dass du da nochmal die Telefonnummer schon mal die nächste eingeben solltest, kannst, weil wir werden nämlich gleich einen guten Freund anrufen, den Matthias Salomo von Argus, war im letzten Jahr schon mal bei uns hier in der Sendung und da wir jetzt hier nur so ein bisschen umdisponieren mussten mit unserer Sendung, habe ich ihn gefragt, Mensch, kannst du hier mal kurz mit einspringen, wir würden dich anrufen und weil es war letztes Jahr, muss ich sagen, die Resonanz von den Zuhörern und Zuhörern war wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Sag ich mal, auch solche Ansatzpunkte, Gesichtspunkte erklärt bekommen zu haben, was viele befreit hat. Ja, und da freue ich mich gleich schon drauf auf den Matthias, der sich's jetzt wahrscheinlich schon mit seiner, wie schreibt er immer, mit seiner Liebsten, mit seiner Holden, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wird er uns gleich sagen. Aber zuvor hast du uns noch ein Lied rausgesucht, Frank. Und
diesmal ist es von Birbel Schulz, Sehnsucht.
Mhm. Sehnsucht ist wie ein Blinder, der das Sehnsucht. Mhm. Ja. Ja. Ich will auch raus und deswegen schaltet jetzt der Frank hier mal raus. Herzlich willkommen nach Köthen, lieber Matthias.
Hallo, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Ja, hast du es dir oder habt ihr es euch bequem gemacht?
Ja.
Ja.
Ich habe mich aber zurückgezogen, also ich bin allein.
Ah ja, gut. Ja, lieber Matthias, gerade noch habe ich vor ein paar Tagen gesehen, im Urlaub gewesen, gut erholt? Oder ist das schon eine Weile her?
Wie immer ist der Urlaub zu kurz, aber ja. War eine tolle Woche.
War eine tolle Woche. Ja, und letzte Woche am Freitag, Weltsuizidpräventionstag. Ich habe einen Zeitungsartikel gesehen, ich habe eine Veranstaltung gesehen, war ja auch im letzten Jahr nach unserer Sendung nochmal eingeladen zu euch nach Dessau in diese Kirche dort. Was habt ihr dieses Jahr veranstaltet, um Aufklärung, Information und so weiter?
Nun, wir wechseln immer zwischen zwei Kirchen. Letztes Jahr warst du mit in der Kirche der Auferstehung. Das ist eine kleine evangelische. Und das ist ja ganz toll gewesen, mit diesem hinteren Tor zum Garten. Und dieses Jahr waren wir in der St. Peter und Paul. Das ist die katholische Kirche. Und naja, angelehnt an die Weltpolitik und das Geschehen zurzeit war unser Motto dieses Jahr hinter die Maske schauen, weil, naja, da wir mit Masken rumrennen, nicht nur den emotionalen, sondern jetzt auch mit den Stoffmasken und Mund und Nase verdeckt sind, müssen halt die anderen Sinne, müssen Ohren und Augen weiter geöffnet werden und wir müssen die Leute zur Seite nehmen und fragen, wie geht es dir? Also einfach hinter die Maske schauen und ich denke, das ist auch gut angekommen bei den Menschen. Das hat wieder viel ich will nicht sagen viel, aber doch einige Tränen gegeben. Es ist halt auch ein emotionales Thema und ja.
Mhm. Argus, was bedeutet das nochmal so für die Zuhörer?
Die Argus ist die Angehörigengruppe um Suizid. Die hat sich 1989 in Bayreuth gegründet und damals noch als Gruppe. Jetzt ist es ein großer Verband, ein Verein, der sich für Angehörige um Suizid kümmert, sich mit den Menschen befasst, die Menschen verloren haben, die Hand an sich legten und ihr Leben selber beendeten. Es sind, ja, ich würde sagen, glaube ich, 1000 Mitglieder. Und
was sind das für Menschen? Ja. Also sicherlich haben die jemanden verloren, aber ist das immer nur der Partner, ist das die Familie oder?
Das sind ganz unterschiedliche. Also Kindverlust ist für mich mit das Tragischste, was wir zu begleiten haben. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als die eigene Zukunft zu verlieren.
Ja.
Die Kinder jeden Alters an sich lecken. Wir haben in der Kreuz, ich selber habe in der Gruppe Ehepartnerverlust. Geschwisterverlust, mit mir und noch jemand anderem Elternteilverlust.
Ja.
Und die gehen halt auf die unterschiedlichsten Weisen. Also ich habe jetzt gerade wieder jemanden begleitet, deren Ehemann den Schienentod gewählt hat und so. Also
ja. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Also der Martin Schulz, der, ich weiß nicht, ob du die erste Stunde gehört hast, der dort auch mit diesem Film als Protagonist ist, der hat ja bei der Deutschen Bahn gearbeitet und begleitet auch Lokführer, Zugführerinnen, wie auch immer, die, sage ich jetzt mal, ein oder mehrere. Ja, es ist ja oftmals, sag ich mal, sicherlich gibt es da wahrscheinlich irgendwie Strecken, wo es wahrscheinlich öfters passiert, weil man hört das ja immer wieder, oder ich zumindest, wenn man da drinnen steckt, also ne, die Kontakte hat, dann erfährt man ja immer wieder, dass es da auch Lokführer gibt, die mehrere schon hatten, ja, und also ich, das ist, also es ist ja nicht nur derjenige, der sich auf die Schiene schmeißt oder wie auch immer, und die Angehörigen, die dann da sind, Freunde und, sondern halt einfach auch der Lokführer. Und deren Angehörige, ja. Ich meine, der muss ja auch irgendwo hin da mit seiner, mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen, ja.
Genau dieses Thema hatte ich mit der Betroffenen. Sie kam öfter zu uns und ich habe immer mal wieder gefragt, kennst du den Lokführer? Nein. Und ein halbes Jahr später hat sich die Krankenversicherung dieses Lokführers gemeldet, dass der in Therapie gegangen ist. Ne? Also da stecken ganz viele Menschen mit drin.
Gewollt. Hm. Und warum hat die Krankenkasse sich da gemeldet? Wollten die Geld haben, oder?
Ja. Es ging ja da, denn irgendwer muss ja die Therapie bezahlen. Nicht? Und das wollte nicht die Krankenkasse machen. Und dann sind die erst an die Betroffene herangetreten, die das allerdings dann mit ihrer Privathaftpflicht erklären konnte.
Okay.
Ich kann jetzt.
Also ich habe ja schon an viel gedacht, aber da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Also du bist jetzt erstmal, kannst du da, also die musste das jetzt mit ihrer privaten Haftpflichtversicherung dann ausgleichen.
Also ich weiß nicht, wie das weiterging, aber sie hat es erstmal diesen ganzen Fall an ihre Privathaftpflicht geleitet. Wie die das untereinander geklärt haben, das weiß ich nur nicht. Aber war bei mir genauso oder es war ähnlich, als meine Mutter sich das Leben genommen hat. Da habe ich den Kripo-Beamten gefragt, wer bezahlt das jetzt alles? Ich meine, hier kam Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei. Hier ist ein Aufgebot von Menschen. Wer bezahlt das alles? Und da hat der Kripo-Beamte so traurig, wie es lang gesagt, naja, es war ja ein geglückter Suizid. Ich glaube, wenn deine Mutter es in Anführungsstrichen nur versucht hätte, hier also 3 Stunden die Leute in Angst und Schrecken und in Atem gehalten hätte und dann man sie runtergeredet hätte, dann hätte es eigentlich sein können, dass sie das ganze Aufgebot hätte bezahlen.
Okay, aber jetzt nochmal mit diesem Schienentod, wie du das so formulierst. Also du hast jetzt dann irgendwann den Schock hinter dir, du hast dann die Trauer hinter dir, du hast dann, also hinter dir ist jetzt vielleicht der verkehrte Ausdruck, aber du hast eben so die schwierigste und gröbste Zeit überstanden, kommst so langsam wieder, wahrscheinlich auch mit Therapie und mit was weiß ich, viel Tränen und was weiß ich, was da alles so noch dran hängen kann, ja. Guckst du irgendwie mal dann wieder aus dem, siehst mal wieder ein bisschen Licht am Horizont. Und auf einmal hast du da so einen Brief in der im Briefkasten. Also bin ich jetzt erstmal so komplett geschockt. Also nee, jetzt mal ohne Mist, weil das wird ja dann wieder aufgewühlt.
Es gibt so Sachen. es gibt wirklich, da schüttelt man den Kopf einfach. Das ist
Also ich würde sagen, das ist etwas pietätlos. Ich meine, sicherlich muss das irgendjemand bezahlen, aber ich sage ich mal, wir zahlen alle in eine Krankenkasse rein. Das ist eine Solidargemeinschaft. Ja, und ich sage mal, was kann die Frau oder der Partner oder der Mensch dafür, dass sich sein Partner das Leben nimmt, sicherlich da noch jemand mit reinreißt, aber das war jetzt echt mal so eine spannende Geschichte. Also
meine Mutter hat noch 2 Monate nach ihrem Tod Post vom Arbeitsamt bekommen. Sehr geehrte Frau Salomo, wir haben von Ihrem Tod erfahren und stellen jetzt die Zahlung ein. Ja. Welche Briefe habe ich dann noch bekommen, entgegengenommen? Ich bin dann mit diesen Briefen und der Sterbeurkunde meiner Mutter, bin ich zum Arbeitsamt, ich möchte meine Mutter abmelden. Wie ist denn der Name? Salomo. Ich finde sie jetzt hier gar nicht im System. Ich sage, ich komme ja auch nicht mit meiner eigenen Sterbeurkunde hierher. es gibt solche Geschichten.
Und das ist ja auch wieder so das nächste Thema. Wenn ich das jetzt so höre mit diesen Ämtern, klar, eine gewisse Prozedur habe ich da auch durch, aber also bei mir war das Jobcenter bei meinem Vater jetzt ganz kulant, aber da muss doch eine Mitarbeiterschulung hin. Ich meine, das ist doch ein sensibler Fall. Also, laut meinem Verständnis. Weil, du kommst doch da gar nicht zur Ruhe.
Ich glaube, dass, ich möchte niemanden verletzen, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber ich denke auch, wie beim Kaufland sitzen auch dort manchmal Pauschalkräfte, die nur kurz angelernt und dann ins Freie gelassen werden. Also
ja, aber ja, ich meine gut, hier geht's um. Ich meine klar, bist du stinkig, wenn du da eine dumme Antwort an der Kasse irgendwo kriegst, ja, oder was weiß ich, oder dir keiner weiterhelfen kann. Aber das ist ja schon, glaube ich, eine ganz andere Nummer, finde ich.
Als ich Als ich das dritte Mal mich mit dem Kripo-Beamten bei der Wohnung meiner Mutter verabredet hatte, weil die war ja versiegelt und ich kam nicht rein, kam der angerannt, er kam zu spät und meinte, Entschuldigung, ich bin ein paar Minuten zu spät, ich habe schon wieder einen Mordfall an der Backe. Also das war auch pietätlos, aber das hat er gar nicht so gemeint. Es sind halt einfach, ne? Wir haben alle unser Leben, wir haben alle unseren Alltag, ob jetzt Privatalltag oder Arbeitsalltag, und das Rad hört nicht auf, sich zu drehen, und ich war da auch nicht böse. Ich war wirklich, also es...
Du jetzt vielleicht nicht. Du jetzt vielleicht nicht, ja, aber ein anderer, der jetzt vielleicht einen anderen Background hat, der sieht das vielleicht anders. Und ich sag mal so, man darf nicht vergessen, dass auch ein Arbeitsamt und ein Jobcenter eine Service Center ist, ja, eine Serviceleistung anbietet. Ja, und sicherlich haben wir alle irgendwo ein bisschen Druck, und sicherlich sagt der Chef, es geht jetzt nicht anders, aber dann muss man eben sagen, ich kann heute einfach das nicht machen. Das muss jetzt heute mal jemand anders machen. Ich bin da jetzt nicht sensibel genug für das, was jetzt hier gerade kommt. Also das kann ich jetzt irgendwie, ich bin da jetzt echt verwirrt. Ja, also ich kann aber auch zu euch kommen, wenn ich jetzt einen lieben Freund, liebe Bekannte habe oder was weiß ich, oder einen ehemaligen Arbeitskollegen oder wie auch immer.
Ja.
Das bedeutet dieses, da hatte ich ja letztes Jahr schon mit diesem Suizid schon mal so diese Frage, so ein kleines, aber Suizid, Angehörige, Suizid.
Es müssen nicht Familienmitglieder sein. Das ist, es kann auch ein Freund, ein Kumpel, eine Freundin, eine Arbeitskollegin, das ist auch alles drin.
Und das ist auch so gewollt, so ist es auch aufgestellt, und deswegen halt einfach dieses Suizid, Angehörige Suizid, und als Kumpel, als was weiß ich, wie auch immer, Arbeitskollege, ehemaliger Arbeitskollege, ja, in dem Fall, bin ich ja auch ein Angehöriger, mehr oder weniger. Ja, ist ja eine Darstellungssache um den Suizid. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Das finde ich sehr wichtig. Und möchte da jetzt halt einfach auch nochmal appellieren. Ja, auch wenn Sie jetzt nicht direkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da jetzt nicht direkt irgendwie Familienangehörige seid und so weiter, ne? Also Argus findet man im Internet wahrscheinlich, und ruhig da mal vorsprechen, wenn ihr da mit irgendwas ein Problem habt, weil ihr habt Erfahrung, ihr habt ein Background, ihr habt dieses Feingefühl, um halt da, wie es immer so schön heißt, erstmal so eine Erstvorsorge zu machen. Und was ich sehr viel gehört habe in den letzten anderthalb Jahren, oftmals ist auch gar keine Therapie oder kein, was weiß ich, gerade so auch mit Kindern und Jugendlichen, ne, die haben jetzt sicherlich irgendwo, die sind verwirrt, ja, und wir hatten ja mal so eine Sendung, wo so eine Kinder- und Jugendtherapeutin war, die halt dann einfach gesagt hat, ja, einfach, wenn irgendwas auffällig ist, vorbeikommen. Ja, es ist nicht immer Therapie fähig, würdig. Nee. Ja, manchmal ist es halt einfach nur irgendwo, man hat was im Kopf, woher auch immer das kommt, aus einer Erfahrung heraus oder aus dem vom Hörensagen und so weiter, das hat sich manifestiert, und es ist vielleicht gar nicht so. Ja, wo man da halt einfach schon mal...
Da habe ich was Schönes bei der letzten Gruppenleiter, beim letzten Gruppenleiter-Meeting gehört, dass eine andere aus Bayern kam, die auch eine Gruppenleiterin, die gesagt hat, Trauer braucht keine Therapie, Trauer braucht Begleitung. Das fand ich einen tollen Satz.
Ja, das ist sehr schön.
Trauer, weil Trauer keine Krankheit ist. Trauer ist ein Gefühl. Und Gefühle wollen gefühlt werden. Und da ist einfach auch alles erlaubt. Da ist Wut erlaubt. Da ist Verzweiflung erlaubt. Das ist einfach, Gefühle wollen gefühlt werden. Und dafür sind wir da. Wir nennen uns auch geschulte Betroffene, weil eigentlich jeder, der eine Gruppe leitet, auch jemanden verloren hat. Wir sind alle betroffen, wir stecken da alle mit drin, wie es so schön heißt. Und das macht uns aus. Keiner kann diesen Schmerz so nachempfinden wie jemand, der es selber erlebt hat.
Ja, das ist ja wie bei uns diese Experience Involvement Sache, was ich vorhin auch nochmal in der ersten Stunde schon gesagt habe, dass oftmals irgendwo so eine Hemmschwelle ist vor jemand, der jetzt das gelernt hat, sei es, was ich, ein Beamter, sei es, was weiß ich, in welcher Konstellation auch immer, ja, oder ein Amt oder wie auch immer, dass man, oder ein Arzt, dass man da halt einfach irgendwo, wenn man mit irgendwas, weil es vielleicht das erste Mal ist, Charme gebracht, und da ist die Hemmschwelle höher, als wenn jemand da ist, der das wirklich schon auch selbst erlebt hat, ja, oder durchlebt hat. In welcher Konstellation, denke ich mal, auch immer. Ich weiß ja nicht, wie das so bei euch ist. Also wenn du, ich sage mal, es gibt ja alles so unterschiedliche spezielle Fälle. Also ich könnte zum Beispiel, ich habe es ja ausprobiert, ich kann keine Menschen zum Beispiel mit Sucht begleiten. Ja, weil mich das zu sehr triggert. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist. Aber da wird ja wahrscheinlich jemand anders dann einspringen können. Wenn du jetzt sagst, okay, das Thema ist mir jetzt zu nah. Ja, kann ja sein, dass jetzt irgendwie es ist trüb draußen und es ist irgendwie ein Job verloren, aber wie auch immer, ja, und du bist selber gerade nicht gut drauf und jetzt kommt da jemand zu dir, der die gleiche Thematik hat, dann sagt er sicherlich auch, ich jetzt gerade nicht, aber für den Fall gebe ich.
Ja.
Das ist ja auch wichtig.
Das sind ja zum Beispiel, ich hab einen Familienvater bei mir in der Gruppe, dessen Sohn hat mit 26 Hand an sich gelegt. Mhm. Was will ich dem erzählen? Ich kann nicht zu ihm sagen, das wird besser. Mhm. Das wird schon wieder oder so. Ich habe keine Kinder. Ich habe auch diesen Beschützerinstinkt nie, Vatergefühle nie entwickelt. Ich kann das nicht nachempfinden, aber dafür habe ich eben meinen Stellvertreter, der leider Gottes seine Frau und seine Tochter verloren hat. Dann unterhalten die beiden sich.
Ja.
Das kann ich nicht abfangen.
Und das finde ich, ich persönlich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das finde ich sehr professionell, muss ich sagen, dass man da sagt, okay, einen Fehler zugeben, ja, wie wir das vorhin hatten, und nicht, also in dem Fall ist es kein Fehler, aber einfach zugeben, nee, das kann ich nicht. Diese Leistung kann ich jetzt nicht leisten, ja. Ich kann sicherlich vielleicht ein Erstgespräch machen, aber um das einfach mal ihnen da einfach erstmal, damit sie wissen, hier sind herzlich willkommen. Das ist eine Thematik. Und ich glaube, da ist der Hilfesuchende auch dankbar, oder?
Richtig. Dann denkt er auch nicht, hier ist jemand, der spielt mir was vor, weil das hat einfach mit Authentizität zu tun. Mhm. Dann fühlt er sich auch sicherer.
Ja. Aber ich glaube, das haben wir immer mehr verlernt, ne? Weil jeder soll ja möglichst alles können, überspielen. Aber es gibt wirklich noch diese menschlichen, emotionalen Situationen in unserem Leben, wo das nicht so sein sollte, finde ich. Ja. Matthias, hast du noch so ein paar Ideen, wie das bei uns in Sachsen-Anhalt, wo man sich da hinwendet? Weil es ist ja doch von Bundesland zu Bundesland. Sicherlich gibt es diese Hauptseelsorge Nummer, die Telefonseelsorge, aber psychosoziale Dienst, ganz, ganz wichtig, die 112, ja, im Notfall, weil ich sag immer, es nützt jetzt auch nichts, hier die Nummern durchzugeben, ja. Also das eins ist das Wichtigste, also wenn gar nichts mehr geht, die 112. Alles andere, finde ich, sollte sich jeder, der in irgendeiner Krise ist, selbst vorher vorbeugen und aufschreiben, dass wenn er in eine Krise kommt, merkst du dir keine achtstellige Nummer. Oder sonst irgend sowas. Ich finde, wenn man weiß, es da kann irgendwas kommen, dann brauche ich Skills, sogenannte Skills, was weiß ich, entweder erstmal ablenken, dies und jenes, da muss ich mir im Vorfeld schon meines Erachtens oder aus meiner Erfahrung heraus auch schon was zurechtlegen, weil in einer Akutsituation bin ich nicht mehr in der Lage, drüber nachzudenken und mir da irgendwo eine Nummer rauszusuchen oder sonst irgend sowas. Da sollte man sich dann schon vorbauen. Was sagst du dazu?
Also da sollten wir auf jeden Fall noch mehr tun. Also präventiv müssen wir einfach...
Nee, ich meine jetzt als Betroffener. Wenn ich jetzt ich sprach jetzt eigentlich so die an, die jetzt einfach damit zu tun haben. Wir tun müssen, das wissen wir ja. Aber das war jetzt einfach mal noch so eine Sache, wo hole ich mir Hilfe? Ja, also sicherlich im Vorfeld schon was zurechtpacken und. Ängste nehmen, klar, präventiv, aber es ging jetzt darum, dass wenn ich weiß, ich als Betroffener, okay, hier kann was kommen, hier kann was passieren, bin ich auch in der Verantwortung, da meines Erachtens vorzubauen.
Also die Argus, wir haben in Magdeburg eine Argus, in Halle, bei uns in Dessau. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr weiter, ist natürlich der Hausarzt erstmal der erste Anlauf, der dann mit Therapeuten wieder zusammenarbeitet. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jetzt ein Fernstudium zum Heilpraktiker für Psychotherapie mache und meine Partnerin eine Ausbildung zum Seelsorger, weil wir in Zukunft dann so eine Gemeinschaftspraxis eröffnen wollen. Das ist unser Ziel. Und die DGS ist zum Beispiel, das ist die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention, federführend für die unter 25-Jährigen, die auch sich mit Suizidenten befassen. Tatsächlich findet man im Internet die U25.
Genau, wollte ich gerade sagen. Die U25.
Die haben wir in Leipzig kennengelernt, ne? Auf dem Kongress.
Ja, gibt's ja aber nicht in sag ich jetzt mal, Berlin sind die ja sehr präsent. Ja, aber gibt's sowas bei uns hier in Sachsen-Anhalt? Nö.
Nee, nur die Telefonseelsorge.
Ah, genau. Also naja, gut, es gibt, die Telefonseelsorge gibt's, die, Notnummer 112, es gibt, sicherlich Apps im Internet, ja, weil viele ja auch so dann schon vielleicht die Angst haben zu telefonieren oder mit jemandem drüber zu sprechen. Es gibt Apps, es gibt Mails. Ja, es gibt schon verschiedene Angebote. Und das ist aber von Bundesland zu Bundesland, sage ich jetzt mal, diese konkreteren Vor-Ort-Angebote sind ja wirklich überall anders. Ja, und da, das war jetzt mein Ansinnen, dass ich da appellieren wollte, dass wenn man weiß, dass man mit der Problematik zu tun hat und möchte nicht wirklich irgendwie, dass man da irgendwo sich vorbereitet.
Ja. Am ehesten oder am besten sind natürlich Leute, denen ich vertrauen kann. Meine erste Anlaufstelle, ne? Also dass ich noch andere Familienmitglieder oder eben Freunde habe.
Das ist natürlich.
Wenn ich denen was erzähle, bleibt das auch bei denen. Die nicht über mich lachen oder mich stigmatisieren oder so, sondern, denen ich vertrauen kann.
Jo, Matthias, du hast das letzte Wort.
Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ich finde das immer wieder toll und ich finde das unheimlich stark, was du mit deiner Sendung aufgezogen hast, und ich bin immer wieder gerne Gast. Und an alle, die dort draußen jetzt zuhören, ich bitte euch einfach, vertraut euch euren Mitmenschen an. Jeder Suizid ist einer zu viel.
Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Liebe Grüße an deine Liebste. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst bald mal irgendwo wieder treffen, wiedersehen. Und okay. Bis dahin eine gute Zeit, mein Lieber. Dankeschön, dass du dabei warst.
Ja, danke.
Alles klar, danke. Ciao, ciao. Ja, Frank.
Tja.
Interessant, oder?
Ja. Da muss man einen Hut nehmen, dass solche Leute so engagiert sind.
Mhm. Ja.
Ein bisschen betroffen war ich, genauso wie du, über die sensiblen Beamten. Aber die machen also nur ihren Job, in Anführungsstrichen. Es sind Beamte. Und die spulen da ihr Dings runter. Ohne ein bisschen Empathie würde denen sicherlich gut tun, aber ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht.
Das ist leider so, aber wie gesagt, es sind auch Dienstleister. Ja? Ja. Sie dürfen nicht vergessen, wo sie ihr Geld herbekommen, weil das liegt nämlich nicht im Amt. Da muss es erstmal hin. Und deswegen, also weil, wie gesagt, für mich ist das eine Dienstleistung und das ist wie mit so einem Verkäufer. Als mir mal jemand verkauft hat, erklärt hat, was ein guter Verkäufer ist, war ich damals noch gar nicht so gesehen, ne? Der hat gesagt, Thomas, pass auf, du gehst jetzt immer bunte Klamotten kaufen, ne? So mit Mickey Mouse drauf, dies und jenes. Jetzt kommst du irgendwo in deinen Laden wieder und sagst, es ist jemand gestorben, ja, und du brauchst jetzt weißes Hemd, schwarze Krawatte und so weiter. Sagt er, nee, habe ich nicht, wisst ja, aber ich habe ja vielleicht so eine graue Mickey-Maus-Krawatte und dies und jenes. Das ist ein scheiß Verkäufer. Ein guter Verkäufer ist einer, der sagt, du, habe ich nicht. Weißt du ja, ich habe mir nur das Bunte, ne, weil an dem Tag sollst du ja halt einfach dem auch gebührend da ans Grab treten. Ich sag dir, geh in das und das Geschäft, ja, da bekommst du mit einmal das, was du jetzt brauchst. Und wenn du alles gut überstanden hast, wünsche dir alles Gute, dann kommst du zu mir zurück und kaufst dir bunte Sachen. Das ist ein guter Verkäufer. Ja? Und so ist, glaube ich, auch ein guter Dienstleister. Da geht's nicht darum, heute die schnelle Mark zu machen oder sonst irgendwas oder heute jemand schnell mal abzuwischen. Ja, sondern da geht's schon darum, eine Dienstleistung. Und das sollte man nicht vergessen. Du hast Musik rausgesucht.
Ja, ich habe jetzt noch ein Lied von Mighty Oaks, Brother. Und das würden wir uns dann kurz mal anhören.
Kurz, genau.
Jo.
Ja, ich habe jetzt gerade mal bin so ein bisschen versteift heute. Wahrscheinlich liegt das am Thema der Sendung. Gerade so mal ein bisschen getanzt hast du gut rausgesucht. Ja, ihr Lieben, wir kommen schon jetzt fast zum Ende. 10 Minuten, 12 Minuten haben wir noch. Ja, ich hoffe, dass es für euch heute was gebracht hat. Ein bisschen Information, Aufklärung. Tragt's weiter. Wie gesagt, wir werden euch informieren, wenn der Film raus ist. Und mein Ziel ist es ja auch, den auch mal mit einer anschließenden Podiumsdiskussion vielleicht in Bernburg und in Aschersleben im Kino zu zeigen und dann halt einfach drüber zu sprechen und aufzuklären, mit natürlich auch ein paar Fachleuten dabei. Und da muss man auch gar keine Angst haben hinzugehen. Das fällt mir nämlich immer wieder auf, dass die Leute doch so in kleinen Städten, Bernburg, Aschersleben, was weiß ich, da doch schon ein bisschen, was könnte der Nachbar sagen und so weiter und. Ja, der Nachbar sagt eh was, ja. Wird immer das schwächste Glied, vermeintlich wird ja immer irgendwo gesucht. Und ich glaube, wir haben heute gelernt, dass es gar keine Schwäche ist, sondern eigentlich eher die Stärke ist, sich zu öffnen, auch zu weinen oder wie auch immer, ja. Das Leben ist, wenn es auch gerade in einer gewissen Situation, wie gesagt, ich habe es auch schon durch, gerade wenn wirklich alles, aber das Leben ist lebenswert, es ist schön und manchmal bedarf es wirklich Hilfe, eine Auszeit, um sich zu sammeln, Menschen von außen, die einen an die Hand nehmen, die einen coachen. Ich sage ja auch nicht, ich gehe zum Therapeuten, ich gehe zum Coach. Ja, und wenn wir da mal beim Breitensport sind, ja, jede Fußballmannschaft, jede Handballmannschaft, was weiß ich, jedes Team hat einen Coach, hat einen Trainer, hat einen Co-Trainer, was weiß ich, wie auch immer, das ist auch nichts anderes. Wir brauchen auch Lebenscoaches. Ja, das ist manchmal so. Man hat sich irgendwas in den Kopf gesetzt und dann funktioniert das nicht. Und solange es ehrlich ist, ist das auch gar keine Schande und meines Erachtens, ja, und von daher, nee, also lasst, öffnet euch, geht da raus und solltet ihr dann vielleicht zu dieser Kinovorführung oder Filmvorführung kommen, könnt ihr mir mal sagen, ich bin für einen Freund da, das ist ja auch mal so, was ihr schreibt. Ne? Du, ich habe da mal eine Frage, ich frage für einen Freund, was kann man ja sagen, ich gehe mal für einen Freund hierher. Ja, abschließend noch ein Veranstaltungstipp für die ganze Familie, machen wir gleich, dann machen wir das Outro. Aber zum Schluss, Frank, dir möchte ich Danke sagen. Du warst halt doch so ein bisschen uffierig, ne? Wie man so schön sagt. Aber wir nehmen jetzt gleich noch so einen schönen alkoholfreien Absacker und lassen das alles nochmal so Revue passieren. Das tut uns ja auch mal ganz gut, dass man jetzt nicht so emotionsgeladen gleich jeder für sich nach Hause fährt oder geht, sondern dass wir da halt einfach nochmal jetzt rausgehen und uns da einfach nochmal so ein bisschen austauschen, was, wie, wo, wie machen wir es beim nächsten Mal. Nächste Sendung ist am 12.10. Ja, kommt gut durch den Herbst, Wahlen sind, schauen wir mal, wie die so ausgehen, was jetzt mit der, was ist nicht wievielten Welle noch so passiert. Ich möchte noch den lieben Max in Belgien grüßen, natürlich meine liebe Mama, die Hanne, ja, und dann meine liebe Freundin in Berlin, die Alexandra Günther Dolniak, ja, die mich so toll bewirtet hat nach meinem Besuch dort am Freitag und natürlich auch meinem lieben Freund, ich weiß, er hört zu, er hat mir vorhin noch was geschickt, der Matthias Bauch, der mich da auch ganz, ganz toll empfangen hat und mein lieber Freund, auch an dich ganz, ganz liebe Grüße und ich grüße natürlich alle, die gegrüßt werden möchten. Wir machen, wie gesagt, jetzt noch einen Veranstaltungstipp für den 26. bei uns in Scharkstedt. Aber hört einfach mal rein. Danach das Instrumental-Outro. Wir hören uns am 12.10. Ich fange schon mal auf mit Aufräumen, Frank spielt ja noch so ein bisschen an den Reglern. Ich sag zu euch Tschüss. Frank, dir sage ich Danke. Natürlich auch unserem lieben Steffen Erfurt, der heute extra für uns eine Stunde länger im Studio geblieben ist und uns hier durch die Sendung jongliert hat. In diesem Sinne, ich bin raus bis zum 12.10. Ja, ich befinde mich hier wieder in Scharkstedt beim Natur und Handwerk im offenen Garten Belleberweg 1 und genieße so die wunderschönen letzten Sonnenstrahlen, die schönen Herbstfarben und bei mir sitzt die Frau Rieland. Wir kennen sie ja schon alle und am 26.09. um 14 Uhr findet hier wieder eine tolle Veranstaltung statt und das Motto ist oder sind Farben, denn die ganzen Veranstaltungen in diesem Jahr waren zum Thema Farben, was ja auch sehr, sehr interessant war, schön war, teilweise auch in der finsteren Zeit, in der Corona-Zeit, war das auch aus meiner Sicht ein tolles Motto und dadurch, dass es durchs ganze Jahr gezogen hat, hat sich die liebe Frau Rieland und ihr Team wieder was ganz, ganz Tolles einfallen lassen. Und wie gesagt, diesmal unter dem Obermotto Farben ein Tag für die ganze Familie, in welcher Konstellation auch immer, kann natürlich auch Oma und Opa mitkommen. Wichtig ist halt einfach gerade jetzt auch hier nochmal ein bisschen frische Luft, ein bisschen Farbe tanken, und der Herbst kommt, die grauen, trüben Tage, und deswegen einfach nochmal raus und genießen. Es ist einfach für Körper, Geist und Seele schön, man trifft auch Menschen, man kommt ins Gespräch. Und ja, ich habe die Frau Rienand jetzt hier sitzen. Und Frau Rienand, was habt ihr euch wieder Schönes einfallen lassen?
Ja, es geht 14 Uhr los und es gibt ein Theaterstück zum Thema Farben. Das haben sich Jugendliche ausgedacht. Die machen immer einmal im Jahr hier eine kleine Aufführung. Und ja, mal sehen, was sie sich haben einfallen lassen zum Thema Farben. Dann haben wir jemanden hier, der mit den kleinen Farbkobolde aus Stoffresten näht mit Kindern und Erwachsenen. Und außerdem wollen wir kleine Tiere basteln, die Getarnfarben haben oder auch Warnfarben, Farben aus der Natur mit Naturmaterialien. Die Kinder können diese Tiere dann im Garten suchen und sich nachher auch selber noch eins aus Naturmaterialien basteln und mit nach Hause nehmen. Ja, und für jemanden, der Lust hat, sich zu beschäftigen mit dem Färben von Stoffen, Wolle und so weiter, mit Naturmaterialien, mit Pflanzen, der kann bei uns Saatgut erwerben und auch ein paar Pflanzen und kriegt dann auch Hinweise zum Anbau und zum Färben allgemein. Ja, für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen und verschiedene Limonaden.
Ja, da freue ich mich schon wieder, weil ich stehe ja diesmal wieder an der Kuchenbar. Und die Frau Rienand bäckt ja wirklich so ganz hervorragend selbst ihren Kuchen. Das ist immer ganz, ganz lecker. Eine Frage habe ich noch. Wie ist das mit der 3G-Regel? Brauchen wir hier nicht wirklich? Oder werden wir dann kurzfristig noch bekannt geben, aufgrund dessen, weil das kann sich auch immer wieder ändern, und einfach mal tagesaktuell in die Nachrichten gucken, was gerade Vorschrift ist, und dem werden Sie sich dann auch anpassen. Und ja, ich freue mich auf den 26. 14 Uhr, ist wieder wunderbar farbig ausgeschildert, dass man es auch hinfindet, weil, wie gesagt, es gibt ja so ein Sprichwort, wenn du in Schackstedt dich verfährst, kommst du nicht wieder raus. Und das können wir ja gerne mal hier erklären, wo dieses Sprichwort herkommt, aber das stimmt wirklich. Ja, Frau Rienand, ich freue mich und bis zum 26. Tolle Idee für die Familie, Farbe. Das ist für mich, ja, eine runde Sache. Vielen, vielen lieben Dank und bis dahin eine gute Zeit.